Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Und bei uns geht es heute um unsichtbare Krankheiten und wie man mit ihnen auf der Theaterbühne wortwörtlich ins Gespräch kommen kann. Das verrät uns gleich der Performer Hendrik Quast. Außerdem besuchen wir das Puppentheater Zwickau. Dort setzt man jetzt auf Virtual Reality. Im Moment, da werden ja viele Theatervorstellungen oft in letzter Minute abgesagt oder verschoben, in aller Regel wegen Erkrankungen. Die Omikronwelle ist schuld daran. Aber auf der Bühne, da tut sich das Theater schwer mit dem Kranksein. Klar, es gibt die Krankheiten des Herzens und des Verstandes, den Kummer und den Wahnsinn, aber der kranke Körper, der steht doch selten im Mittelpunkt. Anders ist das in den Arbeiten des Performers Hendrik Quast. Er beschäftigt sich seit einigen Jahren und in teilweise langen Rechercheprozessen mit den Erfahrungswelten kranker Menschen. Und in seinem neuen Stück Spill Your Guts an den Berliner Sophienseelen, da geht es jetzt sozusagen an die Eingeweide. Hendrik Quast, schönen guten Tag.
Hallo.
Ja, Ihre neueste Arbeit, Spill Your Guts, beschäftigt sich mit Colitis ulcerosa. Das ist eine chronisch entzündliche Erkrankung des Darms, die bislang wahrscheinlich noch nie Gegenstand eines Theaterabends war. Wie kamen Sie dazu?
Ja, das ist eine gute Frage deshalb, weil für mich eben die Krankheiten auch immer im besonderen Interesse sind, die eigentlich so ein Krankheitsbild haben, was vielleicht eher außergewöhnlich ist. Wir haben ja auch immer bestimmte Vorstellungen von Krankheiten, dass sie praktisch auch so ein dauerhaftes Leiden sein können. Aber es gibt eben das Spezifikum bei der Colitis ulcerosa, dass sie episodisch verläuft. Das heißt, es gibt einen schubförmigen Verlauf. Das heißt, sie kommt mal, mal kommt sie nicht oder mal ist sie nicht da. Man hat vermeintlich einen gesunden Körper. Und da greife ich tatsächlich auch auf eigene Darmkrankheitserfahrungen zurück. Und fand es einfach total faszinierend, mit diesem Krankheitsbild einfach immer diese zwei Versionen meines Körpers zu erfahren. Eine gesunde Version und eine kranke Version, die sich immer so abwechseln. Was für Außenstehende natürlich auch immer ein schwer nachvollziehbarer Prozess tatsächlich ist. Und jetzt im Spezifischen bei Spill Your Guts ist es so, dass ich für diese Performance und meine eigene Krankheitserfahrung das Bauchrednern gelernt habe als eine Technik, um sozusagen mit diesem Bauch und diesen Eingeweiden und mit diesen inneren Vorgängen, die praktisch eigentlich immer unsichtbar bleiben, irgendeine Form von Dialog zu finden oder auch eine Stimme für diese Krankheit praktisch zu finden.
Eine Stimme für Krankheiten zu finden, das ist ja etwas, womit das Theater zumindest in seinen klassischen Stoffen sich doch schwer zu tun scheint. Der kranke Körper, der kommt ja eigentlich nicht vor, der körperlich leidende Mensch. Krankheiten sind dann oft eher sowas, ja, Symbolisches, die deuten eigentlich auf was anderes hin. Woran glauben Sie, liegt das, dass das Theater mit dem körperlich kranken Menschen eigentlich nicht so gut kann?
Naja, ich frage mich halt schon, ob das Theater, was wir sehen, ob das nicht vor allen Dingen auch von Gesunden gemacht wird und deswegen auch die kranken Körper oder auch die kranken Erfahrungswelten da erstmal keine Rolle spielen. Und wir finden natürlich immer wieder auch so Thematisierungen beispielsweise von Christoph Stegensief so in der Geschichte des Theaters. Ich finde das aber auch immer besonders wichtig, dass da eben ja auch der Ansatzpunkt auch so ein bisschen die Realität der Krankheit ist. Also da ist erstmal ein kranker Körper und der hat etwas und der hat ganz real Merkmale, die auf die Krankheit hinweisen. Für mich ist das auch ein sehr besonderer Moment in meiner Karriere, wo ich mit eigenen Krankheiten sozusagen auf die Bühne trete und auch so eine Art von Coming-out habe in dieser sehr leistungsorientierten Kunstwelt. Und ich frage mich halt auch schon, wie da auch Krankheiten auch so ein bisschen in so einen Voyeurismus so eingeordnet werden. Also kann ich mich von dem Voyeurismus auch ganz frei machen? Ist es aber auch so, dass die Zuschauerinnen mit einem gewissen Voyeurismus sich diese Arbeiten auch anschauen? Aber kann dieser Voyeurismus, ist der immer etwas Schlechtes oder ist der tatsächlich auch dazu da, um gewisse Bewältigung neu zu erlernen?
Das Stichwort Voyeurismus führt ja eigentlich zu der besonderen Form, die Sie auch für Ihre Arbeiten dann wählen. Dancer with Cancer, die vorangegangene Arbeit, hatte die Form eines Pantomime-Workshops für Krebskranke. Wird dann auch zu so einer ziemlich schrillen Groteske, auch über diese ganze Achtsamkeitsbubble. Das changiert so zwischen Yogakurs und so YouTube-Selfcare-Videos. Vielleicht hören wir da einmal ganz kurz rein, was da der Tonfall dieser Performance ist.
Ich heiße euch an dieser Stelle herzlich willkommen zum Kurs Pantomime mit Krebs für Social Media in der VHS Pankow. Ein Kurs für Krebskranke, für ihre Angehörigen und natürlich für alle Ehemaligen da draußen und für alle die natürlich auch, die es noch werden wollen. Mein Name ist Hendrik mit K und ich bin euer Influencer. Und viele fragen mich immer, Hendrik mit K, was ist es eigentlich überhaupt, so ein Influencer? Hast du wirklich mit dem K zu tun oder hast du nicht mit dem K zu tun? Und dann sage ich immer frei heraus, ich bin nur dafür da, um Wege zu finden, mit dem K umzugehen.
Ja, man merkt ja, dass das so einen besonderen Ton hat, wie das Publikum da angesprochen wird. Humor spielt ja in Ihren Performances eine wichtige Rolle. Haben Sie gerade in diesen Kontexten, wo es um Krankheit, wo es um Leid geht, nicht auch die Angst, dass man da auch Grenzen überschreiten und vielleicht tatsächlich Betroffenen vor den Kopf stoßen könnte?
Also interessanterweise kommt diese Frage immer von nicht betroffenen Menschen, wird die ins Spiel gebracht. Also und ich glaube halt, dass auch diese Performances ja auch immer stark mit einerseits bei Dancer with Cancer Betroffenen im Austausch entwickelt wurde und hier sich jetzt bei Spill Your Guts ganz klar auch meine eigene Erfahrung hier mit hineinmischt. Und ich glaube halt, dass diese Communities, auch die Community der Colitis Ulcerosa, eine ganz spezifische Form von Krankenhumor auch hat und das vielleicht auch ein Humor ist, der der gesunden Welt gar nicht so zugänglich ist oder vielleicht auch gar nicht bekannt ist, weil der viel in Internetforen, auch in Selbsthilfegruppen und so weiter geteilt wird und sich teilweise auch so ein wenig jenseits der Mitleids- und Heilserzählungen bewegt, die wir vielleicht auch von Krankheiten aus dramatischen Kontexten kennen oder auch aus medialen Kontexten, wo es ja auch immer viel darum geht, eine Krankheit zu bewältigen und am Ende denn gesund dazustehen. Aber das ist eben ja bei so einer episodisch verlaufenden Krankheit, die hat ja eine ganz eigene Dramaturgie, möchte ich mal sagen, eben dadurch, dass sie kommt und wieder geht. Und das ist ein praktisch eine Geschichte ohne Happy End. Und solche Geschichten sind natürlich in den Medien und auch in den Künsten immer ja, schwierig zu erzählen. Aber ich glaube, die Performance ist dafür auf jeden Fall der richtige Ort.
Da geht es ja eigentlich um eine Frage der Repräsentation, nicht wahr? Also ob man für Kranke sprechen darf, ob man Kranke spielen darf. Wie lösen Sie das in Ihren Arbeiten für sich?
Also ich glaube, so eine pauschale Antwort gibt es da für mich nicht. Im spezifischen Fall von Dancer with Cancer ist es ja so, dass ich auch nicht als Hendrik Quast spreche, sondern mir ein alter Ego suche, eine Kunstfigur, über die das auch umgeleitet wird. Aber es ist nie so, dass diese Figur beispielsweise von sich selber behauptet, sie hätte Krebs. Sie führt das Ganze ja auch in so eine abstrahierte Form, in ein Pantomime-Training, was mit dem Buchstaben K arbeitet. Und dieser K kann in der Performance dann natürlich für Krebs stehen, es kann aber auch für Krankheit im Allgemeinen stehen, für Krücke und für viele andere Sachen. Und ich glaube, darüber entwickelt sich wieder auch ein symbolischer Raum, in dem dieses K zugeordnet werden kann oder auch bezogen werden kann. Und natürlich die Krücke oder das K, das steht für mich dann einfach auch für etwas, das wir auch erstmal versuchen müssen zu verlernen, nicht über die Krankheit zu sprechen und erstmal eine neue Artikulations- oder Sprechweise erlernen müssen, um überhaupt Krankheiten in unseren, ich sag mal so, aktiven Wortschatz stärker reinzuholen. Und ich glaube halt, da die Gesellschaft auch nicht widerspruchsfrei ist, ist auch diese Performance oder kann eine Performance am Ende auch nicht widerspruchsfrei sein. Aber meine Erfahrung ist ganz klar, dass besonders die Betroffenen mit einem großen Interesse diese Performances verfolgen, im Übrigen auch ohne in diesem Performance-Kontext selber so von den ganzen Ästhetiken und von den Fragen der Diskurse so stark verhaftet zu sein, sondern das ist oft auch einfach nur eine Begeisterung, dass dort ein Thema auf eine andere Art und Weise besprochen wird. Und es geht wirklich um Sprechen und sich artikulieren. Und ich denke, das ist auch was, was eben Spill Your Guts gerade versucht oder was ich versuche im Dialog mit meiner Krankheitspuppe zu ergründen. Und eben mit einer Krankheit und nicht über eine Krankheit.
Sie haben Ihre Krankheitspuppe gerade erwähnt. Das hatten Sie vorhin auch schon gesagt, dass Sie für die neue Performance für Spill Your Guts das Bauchreden gelernt haben. Bei Dancer with Cancer war es die Pantomime, jetzt also Bauchreden. Beides eigentlich ja alte Theatertechniken, die Sie dann teilweise auch in Workshops weitergeben. Das wirkt so sehr, ja, sehr ausgesucht, als gäbe es zu jeder Krankheit die richtige Bühnenmedizin mit den richtigen Mitteln. Ist da was dran?
Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also ich würde natürlich kein Heilsversprechen damit geben und auch keinen ultimativen Tipp, dass sozusagen die Pantomime nun dem Krebs zugeordnet werden kann und das Bauchreden an der chronischen Darmerkrankung. Aber ich glaube schon, dass in diesen Techniken jeweils eine strukturelle Verwandtschaft steckt. Und das ist auch was, was ich versuche zu ergründen. In Dancer with Cancer geht es ganz stark darum, auch eben etwas zu artikulieren, was eigentlich auch eine Körpererfahrung ist, die man in eine Bewegung bringt. Ein kranker Körper ist auch immer eine Erfahrung einer neuen Körperwahrnehmung. Und warum sollte diese neue Körperwahrnehmung denn nicht eben auch über eine Körpertechnik zum Ausdruck gebracht werden können? Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass in diesen Techniken etwas Therapeutisches drinsteckt oder ein erweitertes therapeutisches Verständnis, was eben nicht alleine über den Geist funktioniert. Und an diesen Schnittmengen, auch zwischen dem Therapeutischen und dem Theatralen, bin ich sehr stark interessiert.
Um vielleicht zum Schluss nochmal auf den Anfang zurückzukommen, Colitis ulcerosa und Krebskranke. Im Kontext der Corona-Pandemie fallen die ja beide eigentlich unter die Risikogruppen. Es sind beides Gruppen, die besonders geschützt werden müssen in dieser Situation. Haben Sie den Eindruck, dass die Pandemie und damit auch diese Dauerpräsenz von Krankheit, von Leiden, von Tod, dass die vielleicht auch das Sprechen über das Kranksein insgesamt verändert und vielleicht sogar erleichtert hat?
Also ich hoffe es tatsächlich sehr, dass es einfach eine gewisse Sensibilisierung in der Gesellschaft gibt, dass es vulnerable Gruppen gibt, die eben in dieser Leistungsgesellschaft nicht so unmittelbar funktionieren wie ein gesunder Körper. Und ich glaube, dass da auch einfach nach der Pandemie noch viele neue Fragen auf uns auch zukommen. Was sind kranke ZuschauerInnen? Es geht ja nicht nur um kranke AkteurInnen, vielleicht wie mich, sondern es geht ja auch um so kranken ZuschauerInnen. Das sind Fragen, die sich ja auch gerade in Berlin immer wieder jetzt auch in den letzten Jahren in Disability Arts Movements immer wieder gestellt werden. Wie können wir Zugänge schaffen für körperliche Behinderungen, aber auch für chronische Krankheiten? Und ich glaube, dass hier ja die Frage auch nach dem kranken Zuschauer und seiner Rolle oder seiner Beteiligungsmöglichkeiten an diesem gesunden Theater, sage ich mal, eine Frage ist, die uns in postpandemischen Zeiten auf jeden Fall beschäftigen sollte.
Ja, und der Zuschauer, ob nun krank oder nicht krank, kann die neue Performance von Hendrik Quast, Spill Your Guts, sehen ab dem 3. Februar an den Sophiensälen in Berlin, danach aber auch später in Vorstellungen in Hamburg und in Frankfurt. Vielen Dank für das Gespräch, Hendrik Quast.
Ja, vielen Dank.
Das zeitgenössische Figurentheater, das ist längst viel mehr als Handpuppenspiel und Marionettenfäden. Denn Figurentheater ist tatsächlich ein Innovationsmotor, gerade auch in Sachen theatraler Digitalisierung. Erleben kann man das zurzeit auch am Puppentheater im sächsischen Zwickau. Dort geht man jetzt noch einen Schritt weiter und liefert statt der allgegenwärtigen Streams gleich eine ganze Virtual Reality Erfahrung nach Hause. Virtual Puppetry, virtuelles Puppenspiel nennt sich das Spektakel, das ab heute von Zwickau aus an den Start geht. Und Christine Hendinger, die durfte die VR-Brille für uns schon einmal aufsetzen.
Das Puppentheater ist ein kleines, renommiertes Haus mit internationalem Ensemble im Herzen von Zwickau. Die Spielzeit hatte es mit Klassikern für Kinder wie Schneewittchen und Dornröschen eröffnet. Dazu gab es erstmals Magische Samstage, ein Figurentheater für Erwachsene, inklusive Umtrunk und Gesprächen mit den Machern nach der Vorstellung.
Das lief fantastisch, tatsächlich besser an, als wir gedacht haben, weil es ist ja immer noch Figurentheater für Erwachsene, nicht überall etabliert, und haben von diesem Format geträumt und dann natürlich wegen Corona immer wieder verschoben. Und jetzt im Herbst haben wir geschafft, es zu starten. Wir haben ausverkauft, unglaublich.
Erinnert sich Monika Gerbots, Regisseurin und künstlerische Leiterin. Es hätte so weitergehen können, doch im Dezember kam in Sachsen der Kultur-Lockdown. Trotzdem sei die Stimmung in der Theaterfamilie durchweg gut. Denn in den vergangenen Wochen arbeitete das Ensemble intensiv an der filmischen Umsetzung von Goethes Erlkönig.
Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es entstand jedoch kein Stream des analogen Puppenspiels, sondern die Ballade aller deutschen Balladen wurde digital im Virtual Reality Format gedreht.
Der Erlkönig.
Mit dem ersten Lockdown haben ganz viele Theater angefangen, digital zu arbeiten. Man guckt sich das natürlich an und fragt sich, will ich das nicht? Ich war sehr lange gegen Streamen, weil ich sage, das Theater vom Video sich anzugucken, das ist ungefähr das Gleiche, als wenn man eine Kugel Eis durch die Glasscheibe leckt. Also man sieht es, man glaubt auch, dass es da ist, aber der Genuss ist einfach weg.
So entschied man sich für gefilmtes Puppenspiel im 360-Grad-Modus, das der Zuschauer am besten auf einem Drehstuhl sitzend genießt. Ich probiere es aus, ziehe mir die VR-Brille über den Kopf und werde sofort mitten in die Geschichte katapultiert. Der Erlkönig findet in der Brille nicht nur um mich herum statt, sondern gefühlt auch über und unter mir.
Gerade beim Erlkönig ist es eine latent gruselige Geschichte. Sie reiten mitten durch die Nacht in einer ziemlich ängstlichen Situation, der Vater und der Sohn. Und dieses Gefühl zu übermitteln, dass sie mit in diesem Wald sind, dass da ums Leben und um Tod geht, dass da irgendeine spannende Situation gerade stattfindet und sie sind mittendrin. Das verlangt, dass sie natürlich sich dahin drehen, von woher irgendetwas kommt.
Da reitet etwa von rechts ein 2 Meter großes Holzpferd bedrohlich auf mich zu und springt über mich hinweg. Das bedingt eine gute Dramaturgie. Statt Scheinwerfer navigieren mich beispielsweise Soundeffekte durch die Geschichte. Die Erzählweise dieses Puppenspiels ist vollkommen anders, weshalb die Dreharbeiten für das Zwickauer Ensemble ein Experiment waren.
In der Bühne kann ich genau sagen, hier fehlt das Timing, beziehungsweise hier ist es zu langatmig.
So Dramaturgin Dominique Suhr.
Bau eine Spannung mit deinen Augen, bau die Spannung auf mit der Körperhaltung, indem dass man sagt, okay, ich fühle mich jetzt hier eingeengt oder verängstigt. Das funktioniert plötzlich in der Kamera nicht mehr. Der Schauspieler war gut, ich habe das gesehen, aber durch die Kamera kommt das plötzlich nicht mehr rüber. Also müssen wir da einen Effekt oder irgendwas anderes mit einbauen und immer wieder neu nachdenken.
Der immense Aufwand hinter den Kulissen beschert dem Publikum ein exklusives Sehvergnügen. Es darf beispielsweise den drei in schwarz gekleideten PuppenspielerInnen zuschauen, wie sie das riesige Pferd animieren oder den Erlkönig aus Ästen zu unterschiedlichen Gestalten zusammenpuzzeln. Alles ist handgemacht, Computeranimation hat hier keinen Platz. Dieser Erlkönig ist für die künstlerische Leiterin Monika Gerbutz keine Lockdown-Lösung, sondern vermittelt eine neue Variante von fantastischem Figurentheater, das weit entfernt ist von Kasperle.
Das sind die spektakulärsten metaphorischen Formen, die man heutzutage wirklich bei Cirque du Soleil, bei großen Operahäusern sieht. Und genau das und dieses Niveau versuchen auch wir in unserem kleinen Haus zu halten.
Das gelingt dem Zwickauer Ensemble. Und mit den VR-Brillen lernen auch Leute das Theater und seine großartige Produktion von Goethes Erlkönig kennen, die es bislang nicht bis nach Zwickau geschafft haben.
Ja, und ab heute geht der Virtual Reality Erlkönig vom Puppentheater Zwickau auf Reisen. Die dafür nötigen VR-Brillen, die stellt das Theater deutschlandweit und sogar in Österreich leihweise per Versand zu. 2 Tage lang kann man die Brillen dann behalten und den Erlkönig in dieser Zeit beliebig oft anschauen. Für uns berichtete Christine Hendinger.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute von der Schauspielerin Linda Pöppel. Ihre geniale Stelle war so wahrscheinlich nicht einmal geplant.
Meine geniale Stelle war die Inszenierung Ivanov von Gottschew an der Volksbühne.
Danke, Ivanov! Danke!
Die habe ich wahrscheinlich 4-mal gesehen und einmal habe ich meine Mutter mitgenommen. Und in dieser Vorstellung hat sich der Nebel, das sozusagen das Bühnenbild war, komplett in den Zuschauerraum gezogen, sodass wir eigentlich ein Hörspiel erlebt haben und meine Mutter die ganze Zeit neben mir saß und sagte, ach, das ist Ivanov von Tschechow.
Ist das eine Freude?
Mit dem Nebel ist es ja sehr schwierig am Theater. Der Nebel hängt ja auch vom Wetter außerhalb des Theaters ab und wie welche Lüftungsklappen offen sind und so weiter. Also Nebel ist sehr schwer zu kalkulieren. Der hat sein Eigenleben. Und das ist bis heute unser Running Deal, dass wenn irgendwo Tschechow oder Ivanov fällt, dass meine Mutter, Ivanov von Tschechow mit dem Nebel. Das ist meine geniale Stelle.
Die Schauspielerin Linda Pöppel über den alles verschlingenden Nebel der Bühnenbildnerin Katrin Brack in Dimitar Gottschews großartiger, lange gespielter in Ivanov-Inszenierung an der Berliner Volksbühne. Mehr von Linda Pöppel gibt es auch in der neuen Ausgabe des Theaterpodcasts von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de. Darin erzählt Linda Pöppel unter anderem davon, wie es ist, innerhalb von 24 Stunden als Einspringerin auf der Bühne zu stehen, ohne echte Chance, vorher auch nur den Text zu lernen. Sollte man gehört haben, zum Beispiel auf deutschlandfunkkultur.de oder überall, wo es Podcasts gibt.